Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess, guten Abend. Team Ursula hört sich flotter an als neue Besetzung der EU-Kommission. Auch nicht deutsch sprechende Politiker und Beobachter haben den Vornamen der neuen EU-Kommissionschefin von der Leyen schnell gelernt und nun hat er sich schon als feste Größe etabliert. Ob die Wunschkandidaten der neuen Kommissionspräsidentin allerdings auch die Zustimmung der Parlamentarier in Brüssel bekommen, ist noch nicht sicher. Auf der Liste gibt es mehrere Wackelkandidaten. Was er vom Team Ursula hält, das fragen wir in dieser Sendung Sven Giegold, Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament. Er ist dort auch Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Im Bundestag ist die Haushaltsdebatte eröffnet. In den Diskussionen über die einzelnen Etats der Ressorts liefern sich die Fachpolitiker die Pro- und Kontra-Argumente. Und ein Thema zum Schluss der Sendung: In Frankfurt hat die internationale Automobilmesse begonnen. Mehr als 30.000 Mitarbeiter beschäftigt die EU-Kommission in Brüssel. Die Größenordnung macht deutlich, wie viele Aufgaben, wie viel Arbeit an der Institution hängen. Sie schlägt Gesetze für die Mitgliedstaaten der Union vor und wacht darüber, dass diese auch eingehalten werden. Mit Spannung war die Neubesetzung der Kommission nach der Europawahl erwartet worden. Umso mehr, weil sich die Entscheider in Brüssel auf Ursula von der Leyen als neue Präsidentin der EU-Kommission erst nach heftigen Auseinandersetzungen und nur als Kompromisskandidatin einigen konnten. Für die anderen Anwärter fand sich keine Mehrheit im Parlament. Heute hat von der Leyen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Ressorts vorgeschlagen, die als nächstes dann vom EU-Parlament befragt werden. Bettina Klein berichtet aus Brüssel.
Fast zwei Monate sind seit der letzten Pressekonferenz von Ursula von der Leyen direkt nach ihrer Wahl vergangen. Dafür nahm sie sich heute eine Stunde und 45 Minuten Zeit für die Vorstellung ihrer neuen Kommission und die anschließenden Fragen.
Today I'm presenting my team for Europe.
Die 26 Namen außer ihrem eigenen wurden gestern bereits offiziell bestätigt. Über die Ressortverteilung kursierten diverse Spekulationen und unbestätigte Listen. Und es zeigt sich, es ist dem Übergangsteam gelungen, die meisten Entscheidungen bis zuletzt unter der Decke zu halten. Von den 8 künftigen Vizepräsidenten der EU-Kommission etwa werden 3 besondere Befugnisse bekommen als exekutive Vizepräsidenten, die nicht nur ein eigenes Portfolio erhalten, sondern darüber hinaus jeweils für ein Kernthema der neuen Kommission eine Art ressortübergreifender Verantwortung erhalten. Franz Timmermans für die Klimapolitik, für einen europäischen Green Deal, den von der Leyen angekündigt hatte. Margarete Vestager für Digitalentwicklung und Valdis Dombrovskis für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen. Der Sozialdemokrat Timmermans und die liberale Vestager waren durch das Personalpaket der Mitgliedstaaten vorgegeben. Die Entscheidung für den Letten Dombrovskis aus ihrer eigenen Parteienfamilie traf von der Leyen selbst. Begründung:
5 decisions that have been taken without any representation of the central and eastern European countries.
5 Personalentscheidungen durch den Rat, ohne dass ein einziger ostmitteleuropäischer Staat vertreten war. Etwas, das häufig kritisiert wurde und das von der Leyen nun offenkundig ausgleichen wollte. 8 Kommissare insgesamt gehören bereits der jetzigen Kommission an. Viele bisherige oder ehemalige Minister oder Premierminister sind in Zukunft dabei. Wie Paolo Gentiloni, Sozialdemokrat aus Italien, der für Wirtschaftspolitik verantwortlich sein soll. Eine Entscheidung, die bereits Kritik auf sich zog. Wie vom CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber, dass ein Italiener den Problemstaat Italien überwachen soll, alles andere als ideal, kritisierte er. Von der Leyens Antwort auf ähnliche Fragen in der Pressekonferenz: In der Kommission werden die Entscheidungen gemeinsam getroffen und verantwortet.
Wir sind in allererster Linie Europäer hier in der Europäischen Kommission.
Alle Europäer, doch die Herkunft der einzelnen Kommissionskandidaten spielte wohl dennoch eine Rolle. So soll die bisherige Justizkommissarin, die Tschechin Vera Jourova, künftig neben anderen für Rechtsstaatlichkeit zuständig sein. Phil Hogan aus Irland wird künftig die Handelspolitik der EU verantworten. Vor den zu erwartenden Verhandlungen mit Großbritannien sicher auch kein Zufall. Der ehemalige ungarische Justizminister Laszlo Trojani soll die Bereiche Nachbarschaft und Erweiterung übernehmen, der Pole Janusz Wojciechowski die Landwirtschaft. 2 der Kandidaten, die bereits im Vorfeld Kritik auf sich zogen, unter anderem von Sozialdemokraten und Grünen, und die bei den bevorstehenden Anhörungen gründlich geprüft werden dürften. Spannende Wochen erwartet selbst von der Leyens Parteikollege Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament.
Ich erwarte spannende Anhörungen. Die Anhörungen sind kein Selbstläufer. Wir werden alle Kommissarsanwärter auf Herz und Nieren prüfen. Und von daher die Anhörungen hier kein Selbstläufer. Wir werden bestimmt spannende Wochen erleben.
Einhellig begrüßt wurde die fast paritätische Besetzung der neuen Kommission mit 13 Frauen und 14 Männern. Ein Ziel, das von Beginn an ganz oben auf Ursula von der Leyen's Agenda stand.
Bettina Klein berichtete aus Brüssel. Sven Giegold ist Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament und auch deren finanzpolitischer Sprecher. Guten Abend, Herr Giegold.
Guten Abend, Frau Kess.
Jetzt hat ausgerechnet Ursula von der Leyen, die Grünen als EU-Kommissionschefin ja verhindern wollten, das geschafft, wofür die Grünen schon lange stehen, nämlich Geschlechterparität unter den Kommissarinnen und Kommissaren. Haben Sie von der Leyen unterschätzt?
Nein, das hat sie ja angekündigt und ich kann ihr dazu nur gratulieren. Ich freue mich darüber, dass erstmals eine Frau an der Spitze der Kommission steht und dass erstmals fast die Parität erreicht ist. Das ist wirklich ein guter Schritt und da braucht man auch kein Aber dazu zu setzen.
Und dennoch haben Sie sie nicht unterstützt?
Ja, weil sie auf die Forderungen, die wir konkret in den politischen Fragen gestellt haben, nicht eingegangen ist. Wir haben damals mit ihr verhandelt, beziehungsweise Anfänge von Verhandlungen gezeigt. Und auf die konkreten Punkte, die wir haben wollten, gab es keine Antwort. Und das zeigt sich leider heute auch in der Vergabe der Posten. Und da gibt es eben Licht und Schatten, etwa von einer Wende der Agrarpolitik hin zur Biodiversität und zur Förderung der kleineren Bauern ist da nicht zu finden. Und genauso vermisse ich nach wie vor ein klares Bekenntnis, dass Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt wird an den europäischen Außengrenzen, genauso wie im Inland. Da gibt es zu den konkreten Fragen jede Menge Unklarheit.
Aber der Punkt, der den Grünen am wichtigsten ist, das Thema Klimaschutz, das ist jetzt in den Händen von Frans Timmermans als Vizekommissionschef und der gilt ja als stark und engagiert in diesem Bereich. Warum hat das Ihre Bedenken nicht entschärft?
Ich finde natürlich erstmal gut, dass der Klimaschutz jetzt da angekommen ist, wo er hingehört, nämlich ganz oben. Und gleichzeitig, Herr Timmermans, gilt eigentlich jetzt nicht als derjenige, der in der vergangenen Legislaturperiode da so viel durchgesetzt hat. Er hat bei der Plastikstrategie einiges erreicht, aber wir haben im Klimaschutz eben nicht die Durchsetzungsstärke gesehen, die wir uns gewünscht hätten. Im Übrigen war es auch ironisch, dass er ja für Ungarn und einige osteuropäische Länder ein totales rotes Tuch war, obwohl er bei der Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit in etlichen Ländern doch die Zügel hat schleifen lassen. Insofern ist das keine Garantie, sondern für uns kam es darauf an, dass wir ein Ziel vereinbaren von -55% gegenüber 1990 bis 2030, weil das entspricht dem Pariser Klimaschutzabkommen.
An CO2-Ausstoß?
Und dafür haben wir keine konkrete Zusage bekommen.
Und das trauen Sie auch Frans Timmermans nicht zu?
Das ist nicht so sehr eine Frage, ob ich das einem einzelnen Kommissar zutraue. Sicherlich seiner Nominierung sehe ich eigentlich sehr entspannt und positiv gegenüber. Es gibt wirklich gute Besetzungen in der Kommission, aber es gibt leider auch Schatten. Also das Problem ist nicht Herr Timmermans, das Problem ist, dass das Klimaschutzziel nicht eindeutig so gesetzt wurde, dass dem Pariser Abkommen entspricht, so wie es das vor Europaparlament beschlossen hatte. Und deshalb war für uns Grüne, gerade weil wir den Klimaschutz so ernst nehmen, zentral, die neue Kommission darf unter Ursula von der Leyen nicht hinter der Forderung des Europaparlaments in dieser zentralen Frage zurückbleiben.
Was ist eine gute Besetzung? Ist das für Sie Margarete Vestager? Die bleibt ja Wettbewerbskommissarin und bekommt auch noch das Thema Digitalisierung dazu. Sie gilt ja auch als Schwergewicht. Das geht für Sie in die richtige Richtung?
Genau. Worüber ich mich gefreut habe, ist Frau Vestager. Sowohl als Wettbewerbskommissarin hat sie einen guten Job gemacht, als auch Herr Dombrovskis mit dem Bereich Finanzmärkte auch und Geldwäschebekämpfung. Da erhoffe ich mir eine Stärkung. Es gibt aber eben leider auch die Schattenseiten. Und das ist, dass der ungarische Justizminister jetzt für die Rechtsstaatlichkeit bei den neuen Beitrittsländern sorgen soll. Das ist wirklich ein schlechter Scherz. Den Mann hätte aus meiner Sicht Frau von der Leyen ablehnen müssen, weil das eine Provokation Orbáns gegenüber den europäischen Partnern war.
Hätte sie das ablehnen können?
Ja, das hat Herr Juncker ja auch gemacht. Herr Juncker kann ganz klar sagen, diese Person, mit der kann ich mir eine gute Zusammenarbeit nicht vorstellen. Und da hat sie alle Instrumente in der Hand, weil sie ja zuteilt, ob jemand überhaupt eine relevante Zuständigkeit bekommt. Und damit hat sie dort eine faktische Möglichkeit, auch Leute abzulehnen.
Aber sie muss natürlich auch integrieren und gerade bei so politisch sensiblen Themen wie bei diesen. Jetzt ist das Parlament dann erstmal am Zug. Was wird denn in den Anhörungen jetzt der Nominierten in den Ausschüssen von Ihnen und von Ihren Kollegen im Parlament gefragt? befragt werden. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt diesen problematischen Kandidaten aus Ungarn. Rumänien ist auch eventuell ein Problemfall. Polen, eventuell sogar die französische Kandidatin Sylvie Goulard. Es gibt entweder Ermittlungen wegen Vorwürfen der Scheinbeschäftigung. Es gibt die europäische Antibetrugsbehörde Olaf, die ermittelt. Es gibt den Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Also wo wollen Sie als Parlamentarier da nochmal richtig eingreifen und sagen, hier werden wir eventuell auch mal jemanden verhindern?
Also auf jeden Fall bekommen alle Kandidaten eine faire Chance. Das ist auch wichtig. Es gibt nicht vorab ein klares Nein des Parlaments, sondern in allen Ausschüssen müssen strenge Maßstäbe angelegt werden. Das werden wir auch tun. Und da gibt es dann aber auch keine Rücksichtnahme, ob jemand aus einem großen oder kleinen Land kommt, aus welcher Parteifamilie ein Kandidat kommt. Das kann nicht zentral sein. Das haben wir leider in der Vergangenheit gesehen, dass dieses großartige Recht des Europaparlaments, nämlich einzelne Kommissare, in Deutschland wären das ja im Grunde die Minister, einzeln beurteilen zu können. Da wäre auch der Bundesregierung einiges erspart geblieben, wenn der Bundestag dieses Recht hätte. Das setzt aber voraus, dass alle Parteien, auch die beiden größeren Sozialdemokraten und Christdemokraten, auch Kandidierende der großen Parteifamilien, genauso kritisch und fair hinterfragen.
Machen Sie es noch ein bisschen konkreter, Herr Giegold. Also was müssen die Kandidaten, die jetzt als Problemfälle dastehen, was müssen die leisten, um sie zu überzeugen?
Ja, also zum Beispiel die Kandidatin aus Rumänien. Dort ist es ja so gewesen, dass das Parlament nur durch die Immunität verhindert hat, dass es zu Korruptionsermittlungen gekommen ist. Und die muss natürlich dem Parlament klar deutlich machen, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Genauso wird Frau Goulard dazu befragt werden. Frau Goulard kenne ich sehr gut, die schätze ich als Pro-Europäerin. Aber sie muss ganz klar deutlich machen, wo der Stand der Ermittlungen ist. Und das Europaparlament hat die Ermittlungen ja beschlossen, aber eben Olaf und die französische Polizei noch nicht. Und da gibt es auf jeden Fall auch Erklärungsbedarf. Und ohne Ansehen der Person muss das Parlament hierdurch sich die einzelnen Fälle anschauen.
Es ist kein britischer Kandidat auf der Liste wegen des Brexit. Ist das ein Verlust oder macht das das Ganze einfacher?
Ja, das ist beides natürlich. Es ist ein Drama, dass die britische Regierung, obwohl sie gar nicht weiß, wie lange denn Großbritannien noch Mitglied der EU sein wird, das kann ja noch sehr, sehr lange sein, Gott sei Dank, dass sie niemanden benennen. Unsere britischen grünen Kollegen kritisieren das scharf. Die werden die nächsten Wochen und Monate alles tun, um den Brexit doch noch abzuwenden. Das Entscheidende hier ist aber weniger die Frage, ob ein Kommissar benannt ist, sondern wir sollten den Briten jetzt nochmal die Chance einräumen. Der Schaden ist so groß eines Brexit. Es ist richtig, hier den britischen Bürgern die Chance zu geben, diese Fehlentscheidung nochmal zu korrigieren.
Wie sehr schmerzt es Sie, dass die europäischen Grünen nicht in der Kommission vertreten sind?
Ja, das schmerzt uns natürlich, aber wir mussten feststellen, dass in den verschiedenen Mitgliedstaaten, die ja dann in der Regel kleineren Koalitionspartner der Grünen, keine Chance hatten und dass umgekehrt auch der Druck aus den anderen Parteien, daran etwas zu ändern, nicht groß genug war. Und deshalb haben wir jetzt eben keinen Kommissar, keine Kommissarin, der oder die aus unserer Parteifamilie stammt.
Sagt Sven Giegold, er ist Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament. Herr Giegold, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Ja, gerne. Vielen Dank, Frau Kell.
Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist die sogenannte Haushaltswoche im Bundestag. Da diskutieren die Abgeordneten die Einzeletats der unterschiedlichen Ressorts. Die Fachpolitiker kommen hier zum Zuge. Morgen wird dann ein Schlagabtausch über die Regierungspolitik von Kanzlerin Angela Merkel und Deutschlands Maßnahmen gegen den Klimawandel erwartet. Anlass ist die Debatte über den Haushalt des Kanzleramtes. Die sogenannte Generaldebatte ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Parlament. Dann ergreifen auch die Bundeskanzlerin und die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort. Über die heutige Debatte berichtet Nadine Lindner.
Für Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD steht eines fest.
Die Weichen stehen im Moment auf weiter so. Und das ist etwas, das so nicht bleiben kann. Für mich ist weiter so keine Option.
Verbrenner seien derzeit billiger als Elektroautos, die Ölheizung preiswerter als eine Wärmepumpe. Das dürfe nicht so bleiben. Schulze bekräftigte deshalb ihr Ziel, CO2 einen Preis zu geben. Klimaschädliches Verhalten müsse teurer werden. Ob sie dies über eine Steuer oder die Ausweitung des Emissionshandels tun wolle, ließ Schulze offen.
Und deswegen setze ich mich für einen CO2-Preis ein, bei dem jeder genau weiß, was in den nächsten Jahren auf ihn zukommt, was auf sie zukommt. Kontinuierlich steigende Preise, aber nicht eben rasant steigend.
Eine Entscheidung werde es erst am 20. September in der zentralen Sitzung des Klimakabinetts geben. Schulze nutzte die Haushaltsdebatte, um für ihre Vorstellung eines Kontrollmechanismus zu werben. Klimaschutz müsse verbindlicher werden. Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, alles unionsgeführte Ministerien müssten jetzt auf Kurs kommen. Noch einmal dürfe man die Klimaziele nicht verfehlen, das sei peinlich. Gemäß dem vorliegenden Haushaltsentwurf kann die Umweltministerin im kommenden Jahr mit Ausgaben in Höhe von 2,6 Milliarden Euro planen. Das ist deutlich mehr als die 2,3 Milliarden Euro aus dem Vorgängerhaushalt. Das Geld fließt in den Klimaschutz, Vermeidung von Plastikmüll, mehr Mittel gibt es auch für den Insektenschutz, aber auch die Zwischenlagerung von Atommüll schlägt zu Buche. Doch ist das alles? Wie viel Geld soll und muss wirklich in den Klimaschutz fließen? Das ist bislang die große Unbekannte dieser Haushaltsverhandlungen. Die Ideen sind zahlreich und könnten teuer werden. Weniger Mehrwertsteuer auf Bahntickets, eine Abwrackprämie für Ölheizungen, Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. All dies könnte sich laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier langfristig auf 50 Milliarden Euro summieren. Silvia Kotting-Ohl, Umweltpolitikerin der Grünen, fordert mehr Transparenz.
Aber wo im Gesamthaushalt sind die 40 bis 50 Milliarden, die das angekündigte Klimapaket vom 20. September brauchen wird? Nicht in diesem Haushalt jedenfalls.
Kritik kam auch von der AfD. Die war eher grundsätzlicher Art. Martin Hohmann zog den Zusammenhang zwischen CO2 und der Erderwärmung in Zweifel.
Es gibt keinen wissenschaftlich fundierten Beweis dafür, dass der leichte Kohlendioxidanstieg verantwortlich ist für die mäßige Erwärmung in den letzten 300 Jahren.
Hohmann warnte auch vor wirtschaftlichen Schäden durch Klimaschutz.
Wirtschaftlicher Niedergang von Industrie, Handel und Handwerk, Abstieg der Mittelschicht.
Insgesamt will Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD 360 Milliarden Euro im kommenden Jahr ausgeben. Dabei ist die schwarze Null, die seit 5 Jahren die deutsche Haushaltspolitik prägt, nicht gefährdet, allerdings die Ausgaben steigen. Finanzminister Olaf Scholz verteidigte deshalb am Vormittag seinen Kurs auch gegen Kritik, nicht genug gegen wirtschaftliche Risiken zu tun.
Die geringeren Zinsaufwendungen für höhere Investitionen und eine expansive Haushaltspolitik, um die wirtschaftliche Lage in unserem Land zu stabilisieren, auch das ist richtig. Und wenn uns das als Kritik vorgehalten wird, dann sage ich, es ist ein Lob, denn wir tun genau das, was in dieser Zeit notwendig und richtig ist, meine Damen und Herren.
Doch den FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke hat er nicht überzeugt. Scholz blendet zu viel aus.
In Ihrer Rede war nichts zu hören davon, dass inzwischen die Frage der neu zur Verfügung stehenden Stellen runtergeht. War nichts davon zu hören, dass die Auftragseingänge zurückgehen. Und dass die Steuereinnahmen sich noch nicht einmal mehr in diesem Jahr so entwickeln, wie Sie es geplant haben. All das negiert diese Regierung.
Fast eine Woche lang werden die Abgeordneten die Etats der einzelnen Ministerien debattieren. Streit ist unter anderem bei den steigenden Verteidigungsausgaben zu erwarten und bei der milliardenschweren Grundrente, die noch nicht endgültig beschlossen ist.
Über die Haushaltsdebatte berichtete Nadine Lindner. Politiker gehen heute recht offen mit Krankheiten um. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat sich ebenfalls für diese Linie entschieden, nachdem sie die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Derzeit ist Schwesig auch kommissarische SPD-Vorsitzende, zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen. Von diesem Amt wird sich Schwesig wegen ihrer Krankheit jetzt zurückziehen. Weitere Informationen von Frank Kapellan.
Es ist ein Zufall und doch einer, der innehalten lässt. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt in Berlin das Nationale Zentrum zur Krebsprävention vor, gerade mal 2 Stunden, nachdem seine ehemalige Kabinettskollegin ihre Diagnose öffentlich gemacht hat.
Aus langer persönlicher Verbundenheit macht die Nachricht natürlich betroffen. Wir haben noch vor 1-2 Wochen eine schöne gemeinsame, fröhliche Veranstaltung zusammen gehabt. Insofern kann ich Manuela Schwesig nur alles Gute wünschen, von Herzen.
Auch Kanzlerin Angela Merkel nimmt Anteil. Ich habe mit ihr telefoniert und ihr gewünscht, dass sie wieder ganz gesund wird. Schwesig war ihre Familienministerin. Die Koalitionsverhandlungen bestimmte sie als SPD-Vize maßgeblich mit. Kurz vor der Bundestagswahl hatte sie im Mai 2017 ihren Wechsel von der Bundes- in die Landespolitik angekündigt. Manuela Schwesig folgte ihrem politischen Ziehvater Erwin Sellering als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wegen dessen Krebserkrankung. Nun steht auch der 45-jährigen Schwesig-Mutter zweier kleiner Kinder der Kampf gegen den Krebs bevor.
Die Diagnose Brustkrebs hat mich und meine Familie schwer getroffen. So etwas ist immer ein riesiger Schock. Wenn man dann aber wieder halbwegs klar denken kann, dann wird schnell deutlich, dass Krebs nicht gleich Krebs ist. Die gute Nachricht für mich ist, dieser Krebs ist heilbar.
Ministerpräsidentin möchte sie bleiben, sich hin und wieder vertreten lassen. Ihre Ämter als stellvertretende und derzeit auch kommissarische SPD-Vorsitzende allerdings legt sie nieder. Die Suche nach der Nahles-Nachfolge wird nun von ihren Co-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer begleitet. Auch die Präsenz in der Koalition kommt verstärkt auf die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zu.
Manuela Schwesig wird es packen mit ihrer Erkrankung. Sie wird auch präsent sein in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird ihr Amt weiter gut ausführen können und unsere Gedanken sind bei ihr.
Malu Dreyer, selbst an Multiple Sklerose erkrankt, wird im Herbst allein an der Spitze der SPD stehen, ehe Anfang Dezember auf dem Parteitag eine neue Führung ins Amt gebracht wird. Denn Schäfer-Gümbel hält an seiner Entscheidung fest, zum 1. Oktober als Arbeitsdirektor in die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu wechseln. Schäfer-Gümbel, Dreyer und Schwesig hatten die SPD seit dem Rücktritt von Andrea Nahles als Übergangstrio geführt.
Die fröhliche Art von Manuela Schwesig hat in vielen unserer Runden erheblich dazu beigetragen, dass das gut geworden ist.
Manuela Schwesig hat sich offensichtlich nun entschlossen, ganz offensiv mit ihrer Erkrankung umzugehen, um betroffenen Frauen Mut zu machen.
Viele an Brustkrebs erkrankte Frauen zeigen auch, dass ein couragierter Umgang mit der Krankheit, Therapie und Berufstätigkeit vereinbar ist.
Ja, zuallererst möchte ich Frau Schwesig von dieser Stelle alles Gute für ihre Krankheitsbewältigung wünschen.
Meint Professor Michael Baumann vom Deutschen Krebsforschungszentrum dann in Berlin. Die Bundesregierung will die Forschung zur Krebsprävention weiter fördern, aber auch über Möglichkeiten der Vorsorge informieren. Etwa 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. 30% sind jünger als 55 Jahre. Manuela Schwesig will den Kampf nun aufnehmen und gibt sich dabei so entschlossen, wie sie es auch als Politikerin war und ist.
Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen Kampf führen und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gesund sein werde.
Frank Capellan berichtete. Es waren große Hoffnungen auf die Gespräche zwischen Vertretern der USA und den afghanischen radikalen Taliban gesetzt worden. Anfang September, so hieß es immer wieder, sollte es etwas Konkretes geben. Ein Friedensabkommen, so zumindest die Hoffnung. Aber dann gab Donald Trump plötzlich bekannt, er habe ein ursprünglich geplantes Treffen mit Vertretern der Taliban abgesagt und die Verhandlungen mit den Aufständischen seien tot. Einer, der im Team des US-Präsidenten von Anfang an gegen Gespräche mit den Taliban war, ist sein Sicherheitsberater John Bolton. Ihn hat Trump heute überraschend entlassen oder Bolton ist zurückgetreten. Sarah Zerback berichtet aus Washington.
Immerhin 17 Monate lang hat er Donald Trump in sicherheitsrelevanten Fragen beraten. Kein schlechter Schnitt für eine Legislatur, in der es so viele Entlassungen, Rücktritte und Personalwechsel gibt wie nie zuvor. Hochproblematisch findet das die Opposition. Der demokratische Senator Chris Coons formuliert es so. Bolton war Präsident Trumps dritter Sicherheitsberater. Ich denke, die abrupten Wechsel in seiner Führungsmannschaft machen sich vielleicht gut in einer Fernsehshow, wo dein Spruch lautet, du bist gefeuert. Aber das reicht nicht für vorhersehbare und stabile Führung in der Regierung. Ob John Bolton allerdings tatsächlich gefeuert wurde oder ob er seinen Rücktritt eingereicht hat, da steht aktuell Tweet gegen Tweet. Auf einer anschließenden Pressekonferenz von Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin lassen beide jedoch keinen Zweifel daran, wem sie glauben und verteidigen die Personalpolitik des US-Präsidenten. Nein, sein nationales Sicherheitsteam versinke nicht im Chaos. Eine konkrete Begründung liefern auch sie nicht und so lässt der Zweizeiler des Präsidenten Raum für Interpretationen. Man sei in vielen Themen unterschiedlicher Meinung gewesen. Das ist kein Geheimnis und so kommt der Schritt auch wenig überraschend, auch nicht für den Außenminister.
I'm never surprised.
Well, let me ask you this.
And I don't mean that on just this issue.
Tatsächlich haben sich die Meinungsverschiedenheiten in den vergangenen Monaten gehäuft und sie wurden auch öffentlich ausgetragen. Der Umgang mit den Taliban und die erst geplanten und dann geplatzten Geheimgespräche auf amerikanischem Boden sind da nur der jüngste Disput. Radikale Islamisten ausgerechnet in Camp David zu treffen, John Bolton hatte das im Vorfeld scharf kritisiert und wurde daraufhin selbst zu wichtigen Treffen, bei denen nationale Sicherheitsberater mit an den Tisch gehören, nicht eingeladen. Bolton gilt als Hardliner, dem Gespräche mit Islamisten ebenso ein Dorn im Auge sind wie Donald Trumps Annäherung an Nordkorea oder den Iran. Sein Rat gilt als entscheidend dafür, dass die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind. Am Jahrestag der Islamischen Revolution schickte er Teheran eine Videobotschaft, in der er das Land für Terror auf der ganzen Welt verantwortlich macht.
You are responsible for terrorizing your own people and terrorizing the world as a whole. I don't think you'll have many more anniversaries to enjoy.
Scharfe Aussagen, immer wieder geknüpft an Maximalforderungen, zu denen Bolton den US-Präsidenten verleiten wollte, bis hin zu militärischen Interventionen. Ohne diesen Falken im Weißen Haus stellt sich die Frage, wie das den außenpolitischen Kurs der USA beeinflusst. Ob etwa einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani jetzt nichts mehr im Wege steht. Dazu sei Donald Trump nach wie vor bereit, unterstreicht der US-Finanzminister und verkündet trotzdem neue Sanktionen gegen das Land. Von einem allzu großen Einfluss Boltons könne allerdings keine Rede sein, ergänzt Außenminister Pompeo. Das war die Politik des Präsidenten. Wir geben ihm all unsere Weisheiten, wir teilen unsere Einschätzung mit ihm, damit er gute Entscheidungen treffen kann. Aber ich denke nicht, dass irgendein Staatschef dieser Welt annehmen sollte, dass sich die Außenpolitik des Präsidenten ändert, nur weil einer von uns geht. Einen Nachfolger für John Bolton will der US-Präsident spätestens in der kommenden Woche bekannt geben. In Washington kursieren bereits einige Namen. Große Chancen dürften sich vor allem diejenigen ausrechnen, die mit der Politik und dem politischen Stil Donald Trumps am ehesten auf einer Linie liegen.
Aus Washington berichtete Sarah Zerback. In Afghanistan zeigen die Ankündigungen aus den USA, nicht weiter mit Vertretern der Taliban zu verhandeln, bereits Auswirkungen. Bernd Moschborowska berichtet.
In Afghanistan sind die Taliban offenbar auf dem Vormarsch. Nach zweitägigen Gefechten in der nördlichen Provinz Tahrir seien die Bezirke Jangi Kala und Darkat an die Taliban gefallen, berichtete der afghanische Fernsehsender Tolo News. Unklar ist noch, wie viele Opfer es bei den Kämpfen gegeben hat. Schon vor einigen Monaten hätten die Taliban mehr als 17 Kontrollposten erobert und so den Großteil der Region unter ihre Kontrolle gebracht, hieß es. Die Regierungskräfte hätten sich zurückziehen müssen, nachdem trotz einer Zusage aus Kabul keine Verstärkung gekommen sei, sagte der Provinzrat Wafiullah Rahmani. Seit Wochen gibt es heftige Gefechte in den nördlichen Provinzen des Landes. Die afghanischen Streitkräfte versuchen mit Unterstützung der US-Truppen, die Taliban aus strategisch wichtigen Regionen zu vertreiben. Betroffen sind vor allem die Provinzen Kunduz, Baghlan und Badakhshan, wo die Taliban in letzter Zeit ihre Angriffe verstärkt haben. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Gespräche mit den Taliban für tot erklärt hat, wird in Afghanistan mit Sorge über die Konsequenzen dieser Entscheidung diskutiert. Eine Gelegenheit für Frieden sei verpasst worden, sagte Zamangul Dehati von der Allianz für Frieden und Entwicklung in einer Fernsehsendung von Tolo News. Das Ende der Gespräche wird sich sehr negativ auf unser Land auswirken. Die Verhandlungen, auch wenn sie von den USA geführt wurden, waren eine Chance für Afghanistan, eine Chance für beide Seiten, den Krieg zu beenden. Mohammed Nabi Mizdak, ein Berater von Präsident Ashraf Ghani, machte in der gleichen Sendung den USA schwere Vorwürfe, weil in Doha über die Köpfe der afghanischen Regierung hinweg verhandelt wurde. Die Amerikaner haben Milliarden von US-Dollar ausgegeben, um Afghanistan zu unterstützen. Sie unterstützen unsere Streitkräfte, setzen sich für Demokratie ein. Und doch haben sie die afghanische Regierung außen vor gelassen bei ihren Gesprächen mit den Taliban. Wenn es irgendwann wieder Gespräche geben sollte, dann müssen drei Seiten beteiligt werden. Die USA, die Taliban und die afghanische Regierung. Präsident Ghani hat den Taliban auch nach der Gesprächsabsage der USA seine Bereitschaft zu direkten Verhandlungen angeboten. Voraussetzung sei jedoch ein Waffenstillstand.
Bernd Moschborowska berichtete. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat angekündigt, im Fall eines Wahlsieges das Jordantal zu annektieren. Tim Aßmann.
Falls er nach den Wahlen weiter regieren könne, werde er binnen kurzer Zeit das Jordantal und das nordwestliche Ufer des Toten Meeres zu israelischem Staatsgebiet erklären, versprach Benjamin Netanyahu und erbat die Israelis, ihn an der Wahlurne mit der Macht auszustatten, die Grenzen des Landes festlegen und so Israels Sicherheit garantieren zu können. Die betreffenden Gebiete grenzen an Jordanien und sind Teil des Westjordanlandes, das Israel seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzt hält. Die Palästinenser beanspruchen das Westjordanland inklusive des Jordantales für einen eigenen Staat. Benjamin Netanyahu hatte auch schon vor den letzten Wahlen im April eine Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland angekündigt. Nun wurde er konkreter. Nachdem Netanyahu im Frühjahr an der Regierungsbildung scheiterte, wählt Israel in einer Woche erneut ein neues Parlament. Und Umfragen zufolge kann der unter Korruptionsverdacht stehende Regierungschef nicht sicher mit einer neuen Mehrheit für sein politisches Lager rechnen. Netanyahu kündigte nun außerdem an, dass die US-Regierung kurz nach den israelischen Wahlen ihren Friedensplan für die Region vorstellen werde. Dabei biete sich für Israel eine historische Gelegenheit zur Annexion des Westjordanlandes, erklärte Netanyahu, und er bat die Wähler auch in diesem Zusammenhang um ihr Vertrauen.
Der prominente Aktivist der regierungskritischen Protestbewegung in Hongkong, Joshua Wong, besucht gerade Berlin. Am Rand eines Festes unterhielt er sich mit Außenminister Maas. Das hat in China Protest ausgelöst. Axel Dorloff.
Das Treffen sei ein Akt der Respektlosigkeit und eine Einmischung in innere Angelegenheiten, erklärte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking. Es sei falsch, dass deutsche Politiker und Medien die Gelegenheit nutzten, um eine politische Show mit Hongkonger Separatisten zu veranstalten. Das chinesische Außenministerium habe offiziell Beschwerde eingelegt. Für die chinesische Staats- und Parteiführung ist der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong ein Staatsfeind. Die staatlich kontrollierten Medien in Festlandchina bezeichnen ihn, wenn sie ihn erwähnen, mal als Separatisten, mal als Verräter. Taiwan, Deutschland, USA. Die Reisen von Joshua Wong ins Ausland sind für China ein Beweis dafür, dass er ein vom Ausland gesteuerter Agitator ist. Joshua Wong selbst hatte sich zuletzt in einem Tweet enttäuscht über den China-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel gezeigt. Sie hätte sich noch deutlicher für Hongkong einsetzen müssen, zum Beispiel für freie Wahlen. Merkel hatte am Freitag bei ihrem Staatsbesuch in Peking gefordert, Recht und Freiheit müssten in Hongkong gewährleistet und die Probleme im Dialog und ohne Gewalt gelöst werden. Chinas Regierungschef Li Keqiang entgegnete, man werde alles tun, um das Zitat »Chaos in Hongkong« im Einklang mit dem Gesetz zu beenden. Er ist damit der höchste Regierungsvertreter Chinas, der sich bislang zu den Protesten in Hongkong geäußert hat.
Nordkorea hat den USA neue Gespräche angeboten, aber gleichzeitig wieder Raketen getestet. Über die Reaktion aus Washington, Thorsten Teichmann.
Gemeinsame Treffen seien immer etwas Gutes, nichts Schlechtes, kommentiert US-Präsident Trump einen Vorschlag für neue Verhandlungen. Nordkorea soll für Ende des Monats Gespräche angeboten haben. Allerdings müssten die Vereinigten Staaten einen neuen Ansatz finden. Ansonsten würden die diplomatischen Bemühungen wieder enden, hieß es aus Pyongyang. Und wie als Warnung an Washington zündeten Militärs in Nordkorea kurz darauf neue Raketentests. Es heißt, die Geschosse flogen über 300 Kilometer weit. Sie seien über dem Meer östlich der koreanischen Halbinsel niedergegangen. Es war der 8. Test von Kurzstreckenwaffen seit Ende Juni, seit der Begegnung von US-Präsident Trump und Nordkoreas Diktator Kim in der entmilitarisierten Zone an der Grenze zwischen Südkorea und Nordkorea. US-Außenminister Pompeo hatte am Wochenende erklärt, Nordkorea habe mit den Tests bisher keine Zusagen an Präsident Trump verletzt. Auch dieses Mal reagierte das Weiße Haus zurückhaltend. Man beobachte die Situation und stehe im Kontakt mit Verbündeten in der Region. Die Verbündeten der USA sind Südkorea und Japan. Ziel der US-Administration ist es, dass Nordkorea sein Arsenal an Atomwaffen aufgibt. Beide Seiten liegen weit auseinander, wie dieses Ziel erreicht werden kann und ob überhaupt.
In einer neuen OECD-Studie zu Bildungschancen gibt es für Deutschland Lob und Kritik. Wladimir Balzer.
Ein Kern dieser Studie? Höhere Bildung lohnt sich. Je höher der Abschluss, desto besser die Berufsaussichten. Das bleibt auch in naher Zukunft so, denn der Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Fachleute ist unersättlich. Währenddessen im Zeitalter zunehmender Algorithmen und Automatisierungen weniger Qualifizierte immer geringere Chancen haben. Unterschiede bei den Arbeitschancen macht die OECD-Studie aber zwischen technischem und geisteswissenschaftlichem Bereich. Geisteswissenschaftler haben geringere Verdienstaussichten. Interessantes Detail: geschlechtsspezifische Unterschiede sind bei höherer Bildung besonders groß. Männer starten nach einem Studium schneller durch als Frauen. Im weniger qualifizierten Bereich ist der Unterschied geringer. Und dann beschäftigt die OECD-Experten auch der Lehrerberuf. Der Mangel an Nachwuchs wird in Deutschland zunehmend zum Problem, was sich auch auf das frühe Bildungsniveau in Grundschulen selbst auswirkt. Mahnung der Forscher: Macht diesen Beruf attraktiver und vielfältiger. Allein der Verdienst wird es nicht bringen.
Robert Frank, einer der einflussreichsten Fotografen, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Antje Passenheim.
Er war Fotograf, Filmemacher und galt als Wegbereiter des Independent-Kinos. Mit seiner Kamera hat Robert Frank in die Seele Amerikas geblickt. Der gebürtige Schweizer zählt zu den wichtigsten Fotografen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Frank ging mit 23 Jahren in die USA. Sein Fotoband The Americans hat nach Ansicht von Experten die Ästhetik des Fotografierens revolutioniert. In den 80 Bildern blickte Robert Frank in ganz neuer Weise auf die US-Amerikaner. Spontan, unverstellt, schwarz-weiß und dokumentarisch. Er befreundete sich mit den Autoren Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Dann ging der Fotograf auch ins Filmgeschäft. Sein erstes Werk, Pull My Daisy, greift eine Szene aus Kerouacs nicht vollendetem Theaterstück The Beat Generation auf. Frank drehte rund 30 Filme, alle unabhängig und ohne Budget. Der 94-Jährige ist in der kanadischen Stadt Inverness gestorben. Das bestätigte ein Galerist der New York Times. Der vielfach ausgezeichnete Künstler war zweimal verheiratet und hatte zwei Kinder.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Ulla Herrmann zusammen.
Der DAX konnte an die Gewinne der Vortage anknüpfen. Er schloss 42 Punkte höher auf 12.268. Am ersten Pressetag der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt waren Aktien der Autohersteller, aber auch der Zulieferer gefragt. Papiere von Volkswagen, BMW und Daimler kletterten bis knapp 1%. Für Gesprächsstoff sorgte Volkswagen, denn um den Konzern kreisten neue Gerüchte. Entfacht wurden sie von VW-Miteigner Wolfgang Porsche. Der 76-Jährige merkte auf der Automesse an, dass man eine Beteiligung am US-Elektroauto-Pionier Tesla nicht ausschließen wolle. Allerdings müsste der Wolfsburger Autokonzern viel Geld dafür aufbringen, denn Tesla ist derzeit an der Börse mehr als 37 Milliarden Euro wert. Beim Autozulieferer Continental stehen schwierige Entscheidungen an. Man wird wohl um betriebsbedingte Kündigungen nicht herumkommen, sagte der Vorstandschef Elmar Degenhardt. Welche Werke betroffen sind, wie viele Arbeitsplätze auf der Kippe stehen, ist allerdings noch unklar. Der Umbruch in der Automobilbranche und die Konjunkturschwäche hinterlassen tiefe Spuren. An der Frankfurter Börse kommen Sparpläne in der Regel gut an. Aktien von Continental ragten mit Kursaufschlägen von knapp 4% heraus. Schlusslicht war die Aktie von Wirecard. Offenbar sind bei Anlegern Zweifel über Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung einer Tochter in Singapur noch nicht ganz ausgeräumt. Aktien des Münchner Bezahldienstleisters fielen um über 4% zurück.
Es sind keine einfachen Zeiten für Autofans, seitdem der Klimaschutz in aller Munde ist und gerade in den Städten Autos immer mehr als Hindernis denn als nützlich wahrgenommen werden. Gerade die oft monströsen SUVs haben neben überzeugten Liebhabern auch immer mehr erbitterte Gegner. Der jüngste Unfall in Berlin mit 4 Toten hat die Diskussion weiter angefacht. Auch auf der internationalen Automobilausstellung der IAA in Frankfurt spielt das eine Rolle. Aber es gibt für die Autohersteller auch andere Themen. Mischa Erhardt berichtet.
Ob Volkswagen, Daimler, BMW oder Opel, in diesem Jahr eint die deutschen, aber auch die internationalen Aussteller auf der IAA in Frankfurt eines. Sie alle starten auf die eine oder andere Weise durch beim Thema Elektromobilität, präsentieren sich als Botschafter für Nachhaltigkeit.
And we know that more and more of us want to drive emission-free.
Heißt es etwa bei BMW. Bei Opel ist es der Corsa, der den Durchbruch in die Elektromobilität bringen soll. Bei Volkswagen ist es der ID3 oder der ID3, der gestern Abend schon vorgestellt wurde. Auch Daimler und Porsche wollen elektrisch durchstarten und BMW gibt sich auf der IAA als erfolgreicher Pionier. Kein anderer Hersteller habe in Deutschland in diesem Jahr so viele elektrifizierte Autos verkauft wie BMW, unterstrich der neue BMW-Chef Oliver Zipse.
Here in Germany, no other car company has sold more electrified cars in 2019 than the BMW Group.
Kaum eine Rolle an diesem Vormittag spielen dagegen in den Präsentationen die großen und schweren Karossen, die die Autobauer derzeit gewinnträchtig verkaufen, die SUVs. Das ist interessant, denn die Nachfrage nach diesen Autos ist nach Auskunft von Volkswagen-Chef Herbert Diess groß.
Wir bauen Fahrzeuge, die müssen den Kunden gefallen. Und da ist es einfach so, dass viele Kunden einfach höher sitzen wollen, die größeren Fahrzeuge bevorzugen.
Dagegen melden sich allerdings in diesem Jahr zur IAA vermehrt auch kritische Stimmen zu Wort.
In Deutschland
haben die Autokonzerne im vergangenen Jahr mehr Werbung in SUV-Segment gesteckt als in alle anderen Segmente zusammen. Also die befeuern diese Nachfrage selbst und drücken mit Gewalt diese Fahrzeuge in den Markt, weil sie dort höhere Profitmargen haben. Und es sind Zeiten der Klimakrise unverantwortlich,
sagt Benjamin Stephan von Greenpeace. Die Umweltorganisation hat auf einem zentralen Platz vor der Messe ein großes Geländefahrzeug mit einem haushohen schwarzen CO2-Ballon im Schlepptau aufgestellt. Keine leichten Zeiten für die deutsche Autoindustrie. Auf der einen Seite muss sie Schadstoff- und Klimavorgaben einhalten und den Bau CO2-neutraler Fahrzeuge vorantreiben. Andererseits schwächt sich momentan die konjunkturelle Lage ab. Deswegen fordert der Chef des Autozulieferers Continental, Elmar Degenhardt, Schützenhilfe von politischer Seite.
Der richtige Zeitpunkt für die Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern ist genau jetzt.
Daimler-Chef Ola Källenius spricht angesichts der Klimawende von einer Mammutaufgabe, die nur im Zusammenspiel vieler Kräfte gelingen könne. Als Einsteuerungsmittel spricht er sich für eine CO2-Steuer aus. Die kritischen Diskussionen werden die diesjährige IAA begleiten.
Aus Frankfurt der Bericht von Mischa Erhardt. Italiens neue Regierung ist nun endgültig bestätigt. Das Kabinett unter Ministerpräsident Giuseppe Conte hat heute auch noch die zweite Hürde im Parlament genommen. Nach der Abgeordnetenkammer am Montag sprach ihm heute auch der Senat das Vertrauen aus. Der Abstimmung ging eine hitzige Debatte voraus, in der der Chef der rechten Lega und bisherige Innenminister Matteo Salvini erklärte, er sei stolz darauf, nicht Teil dieser Regierung zu sein. Einzelheiten aus Rom von Nina Amin.
Es war die letzte Hürde, die Ministerpräsident Giuseppe Conte mit seinem Kabinett nehmen musste. Am Abend dann das Ergebnis der Abstimmung mit einer klaren Mehrheit.
Senatori favorevoli, 169
haben für die Regierung gestimmt, 133 dagegen, 5 haben sich enthalten. Damit ist die neue Regierung aus 5 Sternen und Sozialdemokraten offiziell im Amt. Zuvor gab es noch eine stundenlange Debatte im Senat. Lega-Chef Matteo Salvini, jetzt auf der Oppositionsbank, nutzte die Gelegenheit, gegen seinen ehemaligen Koalitionspartner Conte zu wettern. Bis vergangenen Monat war der noch Ministerpräsident eines Bündnisses von 5 Sternen und Lega. Salvini machte klar, was er von Contes zweitem Anlauf hält.
Io oggi ripeto non la invidio.
Ich beneide sie heute wirklich nicht. Ein Posten, der geboren ist aus Treulosigkeit, Verrat und Eigennutz, kann zwar der wichtigste Posten der Welt sein, aber auf ihrem Sessel möchte ich nicht auch nur eine Viertelstunde sitzen müssen. Ich lasse ihnen ihren Sessel und behalte meine Ehre und die Zuneigung von Millionen von Italienern. Conte spielte den Ball an Salvini zurück. Immerhin sei es der Lega-Chef gewesen, der die alte Koalition im August platzen ließ. Als Ministerpräsident habe er daraufhin mit einer parlamentarischen Mehrheit eine neue Koalition gebildet und ganz im Sinne der italienischen Verfassung gehandelt. Im Gegensatz zu Salvini, den Conte in seiner Gegenrede nie persönlich ansprach.
Wie poi chi è rimasto fermo all'8 agosto.
Da gibt es den, der am 8. August stehen geblieben ist, an dem Tag, an dem er mit einer gewissen Arroganz und mit mangelnder Kenntnis der Verfassung entschieden hat, einseitig eine Regierungskrise auszurufen. Jetzt, so konnte, gelte es jedenfalls, nach vorne zu blicken. Die neue Regierung will das Land reformieren und mit Europa wieder enger zusammenarbeiten. Auch um Lösungen für die über das Meer kommenden Flüchtlinge zu finden. Die zerbrochene Koalition aus rechter Lega und 5 Sterne hat italienische Häfen für Boote von Hilfsorganisationen geschlossen. In Richtung Salvini sagte Conte, vermeiden wir es, uns immer nur auf den Slogan offene Häfen, geschlossene Häfen zu konzentrieren. Das Thema der Einwanderung sei viel komplexer. Die neue Regierung werde gegen Schlepperbanden, die Flüchtlinge ins Land bringen, vorgehen. Wer aber ein Recht auf Zuflucht habe, der soll künftig besser integriert werden. Salvini, der als Innenminister die Politik der geschlossenen Häfen eingeführt hat, kündigt Widerstand an. Die neue Regierung könne sich schon mal daran gewöhnen, dass seine Anhänger regelmäßig auf die Straße gehen werden.
Aus Rom Informationen von Nina Amin. Und jetzt hat mein Kollege Dietmar Reiche die Presseschau von morgen.
Ja, zunächst in die USA. Präsident Trump hat Sicherheitsberater Bolton von seinen Aufgaben entbunden. Darauf geht die Allgemeine Zeitung aus Mainz ein. Die Entlassung Boltons hat die Welt ein wenig sicherer gemacht. Natürlich sollte man sich jetzt davor hüten, den sprunghaft agierenden Präsidenten verlässlich ausdeuten zu wollen. Es mehren sich aber die Zeichen, dass Trump zwar vor keiner Drohung und auch vor keiner Eskalationsstufe zurückschreckt, um dann doch lieber einen Deal anzustreben. Auch wenn sich die Segensreihe zahlreiche Entzweiung Trumps und Boltons an den unterschiedlichen Vorstellungen der beiden zum Umgang mit den afghanischen Taliban entzündet zu haben scheint. Die USA in einen Krieg führen will Trump offenbar auf keinen Fall. Nun nach Brüssel. Die künftige europäische Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ihr Team vorgestellt. 14 Männer, 13 Frauen. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau. Ursula von der Leyen hat begriffen, dass sich die Zeiten geändert haben. An die Spitze der EU hätten schon längst mehr Frauen gehört. Die Zeitung Die Welt hebt hervor, die starke Nummer 2 wird die Dänin Vestager sein. Sie ist Vordenkerin des großen liberalen Blocks im EU-Parlament, eine zukunftsverliebte Macherin, die sich um Wettbewerb und Digitales kümmern soll. Zur Seite springt ihr da die französische liberale Goulard, ebenfalls eine Intellektuelle mit scharfen Krallen, wenn es darum geht, Europa seine Sozialbequemlichkeit und Innovationsfähigkeit auszutreiben. Natürlich gibt es Schwachpunkte in der Mannschaft, bemerkt die Freie Presse aus Chemnitz. Doch daran kann von der Leyen kaum etwas ändern. Sie muss nehmen, was die Staaten schicken oder auf die Unterstützung des Europäischen Parlaments hoffen. Auch das Straubinger Tagblatt sieht unüberwindbare Hürden für einige der Kandidaten. Dass es noch Ärger um einige Nominierte geben wird, die mit großer Sicherheit vom Europäischen Parlament abgewiesen werden, ist absehbar. Die künftige Kommissionspräsidentin wusste, dass die Kandidaten aus Ungarn, Polen und Rumänien offenbar als Provokation für die Abgeordneten gedacht waren. Ihre Auswechslung ist eingepreist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung moniert, leider ist dieses Kollegium wieder aufgebläht und mit unnützen Doppelzuständigkeiten versehen, obwohl der EU-Vertrag eigentlich eine deutliche Verkleinerung vorsieht. Dafür kann aber von der Leyen nichts, die Mitgliedstaaten wollen es so. Die Rheinzeitung aus Koblenz geht auf einen anderen Aspekt ein. Die neuen Kommissare sollen ausschwärmen, alle Mitgliedstaaten besuchen. Gelingt dies, könnte nicht nur die oberste EU-Behörde, sondern die Union als Ganzes näher an die Menschen rücken. Das wäre nach dem Debakel um die Wahl des Kommissionschefs gut und ein Stück Wiedergutmachung.
Dankeschön, Dietmar Reiche. Und damit geht die Sendung, das war der Tag, zu Ende. Ab 5.05 Uhr sind hier die Kollegen von den Informationen am Morgen wieder dran. Dann unter anderem ein Interview mit Peter Bofinger, dem ehemaligen Wirtschaftsweisen, zu den Haushaltsberatungen im Bundestag. Am Mikrofon dieser Sendung war Christiane Kess. Ihnen einen schönen Abend. Musik